Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend hier zum Christustreff. So freuen wir uns auch heute besonders, dass Pfarrer Markus Bender heute unter uns ist. Markus Bender ist von Athleten für Christus aus Walldorf und steht für die Bibel. Er wird nachher das uns auch noch vorstellen. Ja, danke Herr, dass eine Kraft drin liegt in dem Warten auf dich und am Warten auf deine Stimme, dass du sprichst, Herr. Und hab dir Dank, dass du uns begegnest in deinem Wort in der Bibel, Herr, dass es dein Wort Gottes ist, zu dem, in dem du zu uns redest, Herr. Dafür danke mir dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dann lesen können. Und danke, dass du uns immer wieder ins Herz sprichst. Und Herr, wir danken dir für diesen Abend, dass du in unserer Mitte bist. Wir möchten dich bitten, dass du den Christustreff beginnst in deinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und danke, Herr, dass wir jetzt wissen, dass du mitten unter uns bist. Und dass wir aber auch wissen, dass du bei all denen bist, die heute Abend nicht hier sein können. Sei du bei den Kranken, stärke und heile du sie. Sei du bei den älteren Geschwistern, die nicht mehr kommen können, tröste du auch sie durch dein Wort. Und lass uns jetzt auf deine Stimme hören, Herr. Amen. Und jetzt ist schön, dass Markus Bender uns was berichtet wird vom AFC Athleten für Christus, was das eigentlich ist.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Arbeit. Das hatten wir eigentlich so gar nie vor. Wie gesagt, ich bin Pfarrer der Landeskirche. Wir waren in verschiedenen Gemeinden. Und als wir dann in Stuttgart waren, kam ein amerikanischer Sportmissionar. Damals haben wir an der Leichtathletik-WM gearbeitet, mit ihm evangelistische Einsätze gemacht. Und der sagte dann, fang doch mal diese Camps an. Ganz gute Möglichkeit, dass man dort damit viele Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium erreichen kann. Die haben das schon lange gemacht. Wir haben es dann ausprobiert. Das war 1995. Also wir sind jetzt in unserer 28. Camp-Saison. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass Gott uns das ermöglicht hat. Wir hätten kein einziges Camp aus eigener Kraft geschafft, aber das hat uns Gott ermöglicht. Und in dem Jahr ist dann im Sommer das 150. Camp. Das ist wirklich ein großes Geschenk Gottes, eine große Gnade, eine große Gunst. Weil es war auch nicht immer einfach. Es gab ja Leute, die da dagegen waren. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, Training mit Ball und Bibel. Ganz viele Kinder und Jugendliche, wie gesagt, Jungs und Mädchen, interessieren sich für Sport, für Fußball, kommen viele auch nur deshalb. Und dann kriegen sie hier auch noch Training mit Bibel. Ganz, ganz wichtig. Und sehr viele durften wir prägen. Sehr viele sind heute als Mitarbeiter auch dabei oder an andere Stellen, wo sie mitarbeitet im Reich Gottes. Da sind wir unwahrscheinlich dankbar und wir beten, dass es so weitergeht. In den letzten 2 Jahren war es wie überall sonst auch etwas reduziert, aber man konnte sogar auch im letzten Jahr einige Camps machen. Hat alles gut funktioniert und wir beten, dass es auch in dem Jahr wieder in vollem Umfang weitergeht, dass wir viele Leute, vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 erreichen können und dadurch auch in die Familie reinwirken. Und Gott hat uns ein wunderbares Werkzeug an die Hand gegeben. Wenn uns jemand vor 30 Jahren gefragt hätte, hätte man das nicht gedacht. Aber heute wissen wir es und sind dankbar dafür und freuen uns, dass immer auch seit Jahren einige und immer wieder auch aus Dornstedt Leute dabei sind. Freuen wir uns, wenn sie das auch weitergeben und Leute dazu einladen. So viel dazu. Liebe Christus-Treff-Gemeinde, warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? Vielleicht kennt mancher diese Frage. Diese Frage stellt traditionell das jüngste Kind in einer jüdischen Familie zu Beginn des Sedermahls, das zum Passafest an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnern soll. Die Erinnerung an die Bewahrung vor dem Zorn Gottes, dem die ganze Erstgeburt Ägyptens zum Opfer fiel, und die Erwartung der Befreiung aus dem Sklavendienst, aus dem Sklavenhaus Ägyptens, machen diese Nacht bis heute zu etwas ganz, ganz Besonderem durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Der Auszug aus Ägypten in die Freiheit bildet bis in unsere Zeit hinein den Deutungshorizont, vor dem das jüdische Volk seine Geschichte weitergibt und darüber nachdenkt. Auf diese Frage des Kindes, warum ist diese Nacht so anders, so besonders als alle anderen Nächte, antwortet der Vater der Familie mit der Erzählung von der Knechtschaft und Befreiung. Und am Ende, wenn er damit fertig ist, dann stimmen alle Teilnehmer des Mahles in den Ruf ein, nächstes Jahr in Jerusalem. Und das macht deutlich, Geschichte fand nicht nur vor vielen, vielen Jahren statt, das ist absolut wichtig, aber es findet auch jetzt statt und wird immer wieder neu erlebt, bis in unsere Tage, im Gespräch der verschiedenen Generationen, während des Nachdenkens und Nacherzählens über diese gewaltigen Ereignisse. Die erzählte Geschichte, das Erleben dieser Nacht wird selbst zur geteilten Geschichte, so, dass man das selber miterlebt, dass man das innerlich berührt, was Gott da getan hat und tut. Und das geschieht nicht einfach zufällig oder als Tradition, sondern im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Im letzten Vers unseres Textes, den wir gleich hören werden, heißt es: Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. 2. Mose 12, Vers 42. Und jetzt hören wir diesen Text.
Ich lese uns den Text von heute Abend vor, der steht im 2. Mose-Buch, das ganze Kapitel 11 und Teile aus dem 12. Kapitel noch. Und der Herr sprach zu Mose: Eine Plage noch will ich über den Pharao und Ägypten kommen lassen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen. Und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben. So sage nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinem Nachbarn und eine jede von ihrer Nachbarin silbernes und goldenes Geschmeide geben lasse. Und der Herr verschaffte dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Und Mose war ein sehr angesehener Mann in Ägyptenland, vor den Großen des Pharao und vor dem Volk. Und Mose sprach: So spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Aber gegen ganz Israel soll nicht ein Hund mucken, weder gegen Mensch noch Vieh, auf dass ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden zu mir herabkommen alle diese deine Großen und mir zu Füßen fallen und sagen: Zieh aus, du und alles Volk, das dir nachgeht. Und daraufhin werde ich ausziehen. Und Mose ging vom Pharao mit grimmigem Zorn. Der Herr aber sprach zu Mose: Der Pharao wird nicht auf euch hören, auf dass meine Wunder noch mehr werden in Ägyptenland. Und Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor dem Pharao. Aber der Herr verstockte ihm das Herz, so dass er die Israeliten nicht ziehen ließ aus seinem Lande. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Land und trieben es eilends aus dem Lande. Denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt, auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeid und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote. Denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren, an eben diesem Tage, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen.
Was hier geschildert wird, ist vor 3500 Jahren passiert. Die Israeliten haben das damals erlebt, aber es ist heute genauso wie damals hochaktuell. Ganz, ganz wichtig für uns und unsere Zeit heute. Ich möchte 7 wichtige Botschaften aus diesem Text weitergeben, die für uns wesentlich sind und die wir umsetzen und ernst nehmen sollen. Erstens, Gott ist unvergleichlich. Gott ist unvergleichlich. Der Pharao von Ägypten, der so als der Weltherrscher galt und der sich selber für Gott hielt oder zumindest für Gott gleich und in dessen Land ganz, ganz viele Götter angebetet wurden, der muss immer wieder erkennen, wer wirklich die Macht hat. Wer wirklich die Macht hat. Zunächst machte dieser Herrscher Ägyptens anmaßend deutlich, dass er Gott nicht ernst nimmt, dass er Gott gar nicht kennt und seinen Auftrag nicht ernst nehmen will. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Durch die vielen Plagen und die Unfähigkeit seiner eigenen Leute, etwas Ähnliches dagegen zu setzen, die ersten zwei, da konnten die das noch, aber ab der dritten Plage nicht mehr, das macht deutlich, und da konnte der Pharao eigentlich sehen, wer er ist und wer Gott ist, der so viel mehr Macht hat. Und genau dieses Ziel verfolgt Gott mit seinen großen Wundern. Mose sagte zum Pharao: Auf dass du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr unser Gott. Niemand ist wie der Herr unser Gott. Und selbst die Zauberer und Magier Ägyptens, die bei den ersten beiden Plagen noch etwas Ähnliches gegen Mose und seine Wunder setzen konnten, erkennen, dass Gott ihre eigene Macht weit, weit übertrifft. Sie warnen den Pharao: Das ist Gottes Finger. Jetzt musst du aufpassen, jetzt ist unsere Macht zu Ende. Gott ist viel, viel stärker. Es gab damals, zur Zeit Moses, vor 3500 Jahren, Es gibt heute in unserer Zeit und es gibt in Zukunft nur einen einzigen wahren, lebendigen und mächtigen Gott. Nur einen Gott. Alles andere sind keine Götter. Und ohne diesen einzigen lebendigen Gott und gegen ihn ist nichts Sinnvolles und nichts Gelingendes möglich. Das wird jedem kurz- oder langfristig deutlich. Mose betont in seinem Lobgesang nach dem Durchzug durchs Rote Meer genau diese Tatsache. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? 2. Mose 15, Vers 11. Und auch im Segen Moses, also ganz am Ende seines Lebens, bekennt er sich zum einen einzigen wahren Gott, zum unvergleichlichen Gott. Es ist kein Gott wie der Gott Jeschuruns, der am Himmel daherfährt, dir zur Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. 5. Mose 33, 26. Jeschurun ist eine poetische Variante des Namens Israel oder ein Kosenamen für Israel, ein Ehrenname. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, ist und bleibt der einzig wahre Gott. An dieser entscheidenden Wahrheit hat sich seither nichts geändert. Besonders in einer Zeit und Gesellschaft, die wir heute erleben und die vielfach Gott als nicht existent oder verzichtbar erklärt oder wo immer mehr verschiedene Götter auch nebeneinander angebetet werden und nebeneinander stehen gelassen werden, da haben wir uns zu dem einen einzigen wahren Gott zu bekennen. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Von Menschenhänden gemacht und deshalb haben sie keine Kraft und keinen Wert. Psalm 115, Vers 3 und 4. Gott ist unvergleichlich. Zweitens, Gott tut ganz genau, was er sagt. Ganz genau, was er sagt. Was der einzig wahre Gott tut, ist die treue Erfüllung dessen, was er schon lange vorher verheißen hat. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch, über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende hinweg, hat Gott das, was er tut, vorher angekündigt. Immer und immer wieder. Auch im Blick auf diese Zeit in Ägypten. Bereits in der Verheißung an Abraham, also 2000 Jahre vor Christus, da heißt es, da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. 1. Mose 15, 13 und 14. 2000 vor Christus. Und damals hatte Abraham noch nicht einmal einen einzigen Nachkommen. Und schon damals redet Gott darüber, was die vielen Nachkommen Abrahams erleben werden. Bestätigt wird das etwa 200 Jahre später durch Josef, den Urenkel Abrahams, um 1800 vor Christus. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von seinen Brüdern, von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit euch. 1. Mose 50. Und genau so war es dann später. Josef hat durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens in enger, vertrauter Gemeinschaft mit Gott gelebt und Gott nicht losgelassen. Und Gott hat ihn nicht losgelassen. Und Gott hat ihm mitgeteilt, was kommen wird. und was sich später, wie gesagt, bis in alle Einzelheiten hinein erfüllt hat. Und wieder hunderte von Jahren später folgt die Verheißung an Mose. Von ihm heißt es: Und der Herr redete mit Mose, wie ein Freund mit seinem Freund redet. 2. Mose 33, Vers 11. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade Gottes, dass er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, mit seinen Geschöpfen, die durch den Glauben seine Kinder werden, redet, ganz direkt redet. Und das galt nicht nur damals, sondern das gilt heute ganz genauso. Jesus bestätigt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Ich hoffe sehr, dass das jeder von uns schon oft erlebt hat und noch viel öfter erleben wird. Mose gegenüber unterstreicht Gott 500 Jahre später die Verheißung an Abraham und Josef. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und genau so ist es gekommen. Gott tut wortwörtlich, was er verheißen hat. Und keine einzige Verheißung wird sich nicht erfüllen. Die Hoch- und Wertschätzung von Gottes Wort ist eines der unverzichtbaren Fundamente unseres christlichen Glaubens. Das hat Martin Luther ja auch mit einem seiner 4 Sola unterstrichen. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und zwar unverkürzt, unverändert, unverfälscht. Diese entscheidende Glaubensgrundlage zieht sich ebenfalls durch die gesamte Bibel. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? 4. Mose 23, Vers 19. Das haben unsere Glaubensväter, unsere Glaubensvorbilder durch alle Jahrhunderte erfahren und darauf haben sie sich verlassen. Und darauf dürfen wir uns heute verlassen. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 33, Vers 4 und 9. Daran ändert sich niemals etwas. Es wird nicht einmal ein I-Punkt vom Wort Gottes wegfallen, Matthäus 5. Und darauf sollen wir uns ebenfalls in jeder Situation und im Blick auf viele, viele herausfordernde Fragen in unserer Gesellschaft verlassen. Die vielen drängenden Fragen finden hier eine Antwort. Gottes Wort hält, was er verspricht. Und wir sollen uns immer und immer wieder darauf berufen. Es steht geschrieben. Situationen ändern sich, aber das Wort Gottes ändert sich nicht. Es steht geschrieben. Matthäus 4, da kommt es gleich 3-mal vor. Und das war das beste Argument, mit dem Jesus sogar den Teufel besiegt hat. Und deshalb ist es heute für uns das beste Argument. Es steht geschrieben. Und wir stehen damit auf der Seite der einzig gültigen und unveränderlichen Wahrheit. Und das soll uns ermutigen und das soll uns motivieren. Drittens, Gott macht einen Unterschied zwischen Israel und anderen Völkern. Die ersten 3 Plagen treffen auch noch die Israeliten. Aber dann bewahrt Gott seine Nachfolger. Mitten in Ägypten und mitten unter diesem Volk, das diese Plagen erleiden muss, erleben die Israeliten ganz große Bewahrung. Bei der Ankündigung der 4. Plage sagt Gott: An dem Lande, Gosen aber, wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tag etwas Besonderes tun, dass dort keine Stechfliegen seien, damit du innewertest, dass ich der Herr bin, inmitten dieses Landes. Und ich will einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Und dann zieht sich das durch, von der vierten Plage, ganz durch. Da waren Stechfliegen, da waren keine Stechfliegen. Oder später heißt es, hier war Licht bei den Israeliten, aber sonst war Finsternis. Oder beim Hagel, nur im Lande Gosen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. Und sonst hagelte es überall. Selbst als Israel bereits aus Ägypten herausgezogen ist und am Roten Meer steht, wird dieser große Unterschied deutlich. Israel zieht auf trockenem Fuß durchs Rote Meer, auf trockenem Fuß, das Wasser stand rechts und links. Und als die Ägypter das Gleiche versuchten, da war dieser Weg nicht mehr da. Und sie sind alle umgekommen. Das war der Weg Gottes für sein Volk und nicht für jemand anders. Gott macht einen großen Unterschied zwischen seinen Leuten und allen anderen. Dieser Unterschied zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die nicht zu Gott gehören, bleibt bis zum Ende der Weltgeschichte bestehen. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen denen, zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. So gibt es Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, weiter, Maleachi 3, Vers 18. Und das bestätigt Jesus selber, wenn er über das Gericht am Ende der Zeit sagt, dass die einen, die zu ihm gehören, angenommen werden und in den Himmel kommen und die anderen werden weggeschickt, weil sie nicht zu Gott gehören. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und zu den anderen, darum wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Matthäus 25, 34 und 41. Es ist für unsere Lebenszeit und für die Ewigkeit lebensnotwendig, dass wir uns auf die richtige Seite stellen und auf der richtigen Seite bleiben. Wichtiger als alles andere, weil Gott einen entscheidenden Unterschied macht zwischen seinem Volk und allen anderen, die nicht zu ihm gehören. Viertens, Gott schenkt seinem Volk besondere Gunst. Besondere Gunst. Das wird schon an den Plagen deutlich, von denen nur drei die Israeliten betreffen und alle anderen nicht. Gott bewahrt seine Leute. Und dann erfüllt Gott die Verheißung an Abraham, das Volk wird ausziehen mit großem Gut, mit großem Gut. Reich beschenkt verlassen sie Ägypten. Allein hätte das keiner fertiggebracht. Die Israeliten waren Sklaven bis hin zu ihrer Befreiung durch Gott. Aber jetzt greift Gott selber ein. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht. Was für eine ermutigende Erfahrung. Israel musste 400 Jahre harte Arbeit leisten, wurde unterdrückt, ausgenutzt. Zur Zeit Moses wurden sogar ihre Söhne umgebracht. Und jetzt bekommen sie auch äußerlich gesehen den Lohn für die jahrhundertelange Sklavenarbeit. So gut und umfassend sorgt Gott, der Vater im Himmel, für seine Kinder. David staunt später über diese Fürsorge Gottes und betet: Wo ist ein Volk auf Erden, wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen? 2. Samuel 7, 23. Mehr als 1000 Jahre später lässt Gott durch den Propheten Joel den Israeliten für ihre Zeit und ihre Herausforderungen ausrichten. Ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Joel 2, Vers 25. Ich will euch diese Jahre wieder erstatten. Gott gehört die ganze Welt und ihm gehören auch die ganzen Reichtümer dieser Welt. Er sagt selber, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Haggai 2, Vers 8. Und er, der Herr der Welt, hat dafür gesorgt, dass sein Volk wohl versorgt aus Ägypten herauszieht. Was Israel bekommen hat, war nicht wenig. Sie haben Gunst Gottes erlebt. Ganz im Gegenteil, es war nicht wenig, es war Silber und Gold. Silber und Gold. In der beeindruckenden Übersetzung des Alten Testaments oder auch dieser Mosebücher von Naftali Herztur Sinai, das war ein jüdischer Gelehrter und Dozent, und er hat um 1930 diesen Text übersetzt. Da heißt es in 2. Mose 12, sie räumten Mizraim aus. Mizraim ist das hebräische Wort für Ägypten. Sie haben ganz Ägypten ausgeräumt. So viel haben sie mitbekommen und so groß war die Gunst Gottes. So viel Gunst. Gott gibt Leben in Fülle, nicht nur wenig, sondern so, wie es am anderen heißt im Psalm 23, dass der Becher überfließt. So viel Gunst. Was für Israel insgesamt gilt, was sie an Bedrückung und Benachteiligung erlebt haben und was sie dann an Befreiung und Gunst erlebt haben, das sehen wir auch an einzelnen Glaubenshelden der Bibel. Nachdem Josef, der treu mit Gott gelebt und auf ihn vertraut hat, den Verkauf durch seine Brüder, Sklaverei und sogar Gefängnishaft erleiden musste, wurde er zum zweiten Mann im Staat. Der Pharao hatte erkannt, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem. Warum war das so? Weil Gott mit Josef war und weil Josef an Gott festgehalten hat. Gott war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und von Mose, dem Freund Gottes, heißt es, der Herr verschaffte dem Volk Gunst bei den Ägyptern und Mose war ein sehr angesehener Mann in Ägyptenland vor den Großen des Pharao und vor dem Volk. Das Gleiche sehen wir an Daniel zur Zeit der heidnischen Könige oder zur Zeit von Nebukadnezar und auch später bei anderen Königen. Etwa nachzulesen in Daniel 2. Gott gibt seinen Leuten Gunst. Fünftens, Gott tut Wunder, um seine unermessliche Macht zu zeigen. Gott tut Wunder. Bei der neunmaligen Abfolge Plage und dann Hilfe gegen die Plage und neuer Ungehorsam des Pharao könnte man den Eindruck bekommen, Gott würde sich vom Pharao an der Nase herumführen lassen oder zumindest sich provozieren lassen. Dem ist aber überhaupt nicht so. Gott zeigt sich als der, den der Sänger im Psalm 77 anbetet. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Psalm 77, 15. Dass der Pharao sein Herz immer wieder verstockt, ist wieder wortwörtliche Erfüllung der Verheißung Gottes. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Natürlich war es auch die eigene Schuld des Pharao, aber es war die wortwörtliche Erfüllung von Gottes Verheißung. Gott hat ein ganz klares Ziel und davon bringt ihn niemand ab. Er will deutlich zeigen, wer die Macht hat und wer der Stärkere ist. Er sagt zum Pharao, damit du inne wirst, dass meinesgleichen nicht ist in allen Landen. Denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Deshalb passieren diese ganzen Wunder und die sind bis heute über Tausende von Jahren bekannt und sollen uns ermutigen, Großes von Gott zu erwarten. Was für den Pharao gilt, gilt für alle Herrscher zu allen Zeiten, für alle Oberen, die sich für so allmächtig halten. Von einer Minute auf die andere kann ihre Herrschaft beendet sein. Denken wir an Nebukadnezar oder an Belsazar zur Zeit Daniels. Gleiches hat Paulus, der große Apostel, vor seiner Bekehrung erlebt, als er gegen die erste christliche Gemeinde vorgegangen ist und damit letztlich gegen Gott selber gekämpft hat. Er berichtet: Ich hörte eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu löcken. Apostelgeschichte 26, 14. Das heißt, du wirst es nicht schaffen. Gott ist viel stärker, du wirst Gott nicht besiegen. Und er hat sich dann wunderbar für Gott entschieden. Was den genannten Königen und auch Paulus nicht gelungen ist, wird auch heute und in Zukunft nicht gelingen. Es heißt in der Bibel, dass Gott am Ende den Widersacher und alle, die sich vom Feind gebrauchen lassen, mit dem Hauch seines Mundes erledigen wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Gott kommt exakt zu seinem Ziel, damals und heute. Er kündigt das lange vorher an und es kommt genauso wortwörtlich, wie Gott das gesagt hat. Hier heißt es: Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich daran tun werde. Danach wird der Pharao euch ziehen lassen. Da kann er dann nicht mehr widersprechen. Er wird euch ziehen lassen. Punkt 6. Gott erreicht sogar die, die noch nicht an ihn geglaubt haben. Wo der Pharao, der so lange widersprochen hat und verstockt bleibt, erkennen sogar vorher noch seine Mitarbeiter und Diener, wer der wahre allmächtige Gott ist. Anfangs heißt es noch: Ich weiß aber, du und deine Großen, ihr fürchtet euch noch nicht vor dem Gott, dem Herrn. Aber durch die schweren Erfahrungen, durch diese Plagen, durch die Ägypten mehr und mehr zerstört wird, begreifen manche der Ägypter zunehmend, wie gut es ist, für ihr eigenes Leben auf Gott zu hören und seine Warnungen ernst zu nehmen. Nach der Ankündigung der siebten Plage mit dem Hagel ist bei manchen zu ihrem eigenen Vorteil eine Reaktion auf Gottes Wort zu sehen. Wer nun von den Großen des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Wessen Herz sich aber nicht an des Herrn Wort kehrte, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Die einen haben das Wort Gottes ernst genommen und wurden gerettet. Die anderen dachten, es kommt eh nicht. Und dann wurde sehr, sehr viel zerstört und Leben zerstört. Selbst beim Pharao scheint sich zum Ende hin etwas zu bewegen. Hatte er zunächst noch gebeten, bittet auch für mich, so bittet er kurz vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten sogar um Gottes Segen, obwohl er vorher Gott nicht ernst genommen hat. Er bittet: Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Da hat sich etwas verändert. Auch der schreckliche Weltherrscher Nebukadnezar betet, nachdem ihn Gott ja sehr, sehr erniedrigt und sogar aus der Menschheit ausgestoßen hatte und hart auf die Probe gestellt hatte. Da betet er: Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Daniel 4, Vers 34. Wohl dem, der aus dem eigenen Erleben wirklich lernt und zu so einem Ergebnis kommt. Eine solche Anerkennung Gottes und sogar eine Unterstützung seines Volkes beim Bau des zweiten Tempels in Jerusalem zur Zeit Esras und Nehemias sehen wir auch bei den heidnischen Königen Kyrus und Darius. Die waren fern von Gott, aber dann hat Gott was bewegt und sie haben das Volk Gottes unterstützt. Hier in unserem Text lesen wir davon, dass die Seite der heidnischen Ägypter, die auf Gott gehört haben und aus den miterlebten Erfahrungen gelernt haben, dass die sogar teilweise an der Erfahrung Israels am Auszug aus Ägypten teilhaben durften. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, heißt es fast am Ende des Textes. Und das weist bereits prophetisch darauf hin, dass Gott später eine Gemeinde aus Juden und Heiden beruft und sammelt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herzuführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Eine Herde und ein Hirte. Und als der heidnische Hauptmann Cornelius zum Glauben kam, als er den Heiligen Geist erhielt und von Petrus getauft wurde, da heißt es von der Reaktion der Jerusalemer Apostel und Brüder, die zunächst ablehnend waren. Aber dann hat Petrus ihnen erzählt, was passiert ist. Und dann heißt es, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Der Herr kämpft für sein Volk Israel. Und die, die das ernst nehmen, die dürfen dabei sein. Der Herr kämpft für Israel und das führt zu einem großen und bis heute weltweit bekannten und beeindruckenden Sieg. Mein Punkt 7, Gott schenkt einen großen Sieg. Wie gesagt, Gott tut wortwörtlich, was er angekündigt hat. Da fällt nicht einmal ein I-Punkt weg. Und dann sehen wir hier, Gott kommt selber. Gott kommt selber und schlägt die Erstgeborenen in Ägypten. Durch dieses schreckliche Gericht, das der Pharao sich und seinem Volk durch seinen fortgesetzten Ungehorsam zugezogen hat, ist der Widerstand gebrochen. Das Volk Israel zieht aus, der Sklavendienst, die Sklavenzeit ist beendet, weil Gott dafür gesorgt hat. Mehr als 400 Jahre, viele Generationen hindurch, haben die Israeliten auf diesen bedeutsamen Tag bzw. diese bedeutsame Nacht gewartet. Darauf, dass Gott seine Verheißung wahrmacht und sie befreit. Abraham wurde angekündigt, dass das Volk nach 400 Jahren aus dem fremden Land herausziehen wird. Wie gesagt, 500 Jahre vorher hat er das bereits gesagt. Jakob erhält, als Josef ihn einlädt, nach Ägypten zu kommen, von Gott ebenfalls eine große, große Ermutigung, dorthin zu ziehen. Er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten zu ziehen. Denn zu einer großen Nation will ich dich da selbst machen. Zu einer großen Nation. 1. Mose 46, 3. Und damals waren sie keine große Nation. Damals waren sie 70 Personen, eine Großfamilie, 70 Personen, als sie nach Ägypten gekommen sind. Und beim Auszug aus Ägypten waren sie dann eine große Nation. 600.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Das heißt, etwa 3 Millionen Israeliten sind von Ägypten rausgezogen. 3 Millionen, so wunderbar hat Gott auch diese Verheißung wortwörtlich erfüllt. Gott kämpfte und kämpft bis heute für sein Volk und er schenkt hier und auch weiter überwältigende Siege. Und auch dieser Sieg damals ist eine wunderbare Verheißung auf kommende Zeiten. Bereits Jeremia kündigt um 600 vor Christus an: Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Jeremia 16, Vers 14 und 15. Das hat sich schon bereits bei der Rückkehr aus Babylon wunderbar erfüllt. Und das sehen wir noch viel, viel umfassender heute vor unseren Augen. Man kann sagen, täglich oder wöchentlich kann man das sehen. Inzwischen sind Juden aus über 150 Ländern der Welt zurückgekehrt in ihr von Gott erwähltes Heimatland, in das verheißene Land. Aus Ägypten heraus ins verheißene Land Israel. Aus Babylon zurück nach Israel und Jerusalem. Aus allen Ländern zurück in die von Gott verheißene und erwählte Heimat seines Volkes. Und wie gesagt, tagtäglich kann man das sehen, dass es weitergeht. Und auch das ist eine wunderbare Verheißung für uns auf unser verheißenes Land. Jesus, das Lamm Gottes, rettet uns. Paulus beschreibt das so: Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 2. Timotheus 4. Von Ägypten raus ins verheißene Land und hier aus dieser Welt heraus in sein himmlisches Reich. Diese weltgeschichtlich bedeutsame Nacht von Ägypten findet ihr herrliches Ziel und ihre endgültige Erfüllung im Himmel. Wenn alle Befreiten und Erlösten, wie in Offenbarung 15 geschildert, das Lied des Mose und das Lied des Lammes, hier kommt beides zusammen, das Lied des Mose und das Lied des Lammes singen werden: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Werke und Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker, einschließlich uns, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Amen. Ich möchte noch beten. Herr unser Gott, danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass du durch die ganze Weltgeschichte und durch die ganze Heilsgeschichte hindurch immer wieder genau gesagt hast, was du vorhast, was dein Plan ist und dass du es dann wunderbar erfüllt hast und alles, was noch aussteht, wunderbar erfüllen wirst. Danke für das Vorrecht, Herr, dass wir, wenn wir an dich glauben und uns zu dir bekehren, dass wir dann Teil dieser Geschichte sein dürfen. Jesus, danke für die wunderbare Geschichte, die du mit dem Volk Israel gegangen bist, Herr. Durch die ganze Geschichte hast du an ihnen festgehalten, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Und danke, Herr, dass du dein Wort erfüllt hast, dass du Abraham, Isaak und Jakob und vielen anderen gezeigt hast und dass das hier steht zum Zeugnis für uns. Herr, dass wir das sehen dürfen, du stehst zu deinem Wort und du hast dich nicht geändert. Du bist heute derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und jetzt schenk, Herr, dass uns das ganz persönlich trifft, Herr. Dass das unser Wunsch ist, Herr, und dass wir uns das von dir schenken lassen, dass wir zu diesem auserwählten Volk gehören, weil wir an dich glauben. Herr, es steht in deinem Wort und wir dürfen uns darauf berufen, es steht geschrieben. Schenk, dass das an keinem von uns vorbeigeht. Herr, schenk, dass wir uns zu dir bekennen. Wir leben in einer Zeit und Welt, Herr, wo so vieles gegen dich und dein Wort steht. Aber Herr, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen uns zu dir, dem einzig wahren Gott, bekennen. Wir wollen an deinem Wort festhalten, ohne Wenn und Aber. Herr, und da, wo Leute dieses Wort entwerten oder verfälschen, da schenkst jedem von uns, Herr, dass wir uns zu dir bekennen. Du hast versprochen, wer sich zu dir bekennt, zu dem wirst du dich auch einmal bekennen vor deinem himmlischen Vater. Schenk, Herr, dass das, was Israel erlebt hat, uns motiviert, ganze Sache mit dir zu machen und dann zu erleben, dass sich auch in unserem Leben all deine Verheißungen erfüllen und dass du uns anbringst am Ziel der Geschichte, da, wo sich alle Verheißungen erfüllen werden. Danke, Herr, dass wir jeden von uns dir anbefehlen dürfen. Ja, und wenn wir zu dir gehören, dann sind wir in deiner Hand und nichts und niemand wird uns da herausreißen. Du wirst uns am Ziel anbringen und einen großen, großen Sieg schenken. Schenk, dass dann keiner, der jetzt hier ist, fehlt, sondern dass wir alle dabei sind, Herr, wenn wir das Lied Moses und des Lammes singen. Dir zur Ehre und uns zur ewigen Freude. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.